Ja, grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast für Seglerinnen und Segler. Mein Name ist Bernhard Fischer und hier habe ich eine neue Episode nach einer ziemlich langen Zeit. Bei mir ist jetzt gerade der 18. Dezember 2022 und ich weiß nicht genau, wann ich die letzte Episode aufgenommen habe, aber es ist hier schon Monate her, wenn nicht sogar noch länger. Und ich kriege aber trotzdem immer wieder Zuschriften per E-Mail, über Instagram, Facebook oder sonst irgendwo und es freut mich natürlich total und irgendwie, obwohl ich jetzt so lange nichts aufgenommen habe, gibt es trotzdem immer wieder irgendwelche Meldungen und natürlich auch Fragen, wann es denn wieder eine Episode gibt. Also habe ich mir gedacht, ja, irgendwie bin ich euch das schuldig, dass ich jetzt doch wieder eine Episode aufnehme. Möchte mich auch gleichzeitig bei allen bedanken, die mir sozusagen hier immer geschrieben haben und sich für den Podcast bedanken, weil da steigt natürlich die Motivation, wenn man sieht, ja, dass was man produziert hat, auch irgendwie gut ankommt und wer eine Freude hat damit. Warum mache ich schon so lange nichts mehr? Ja, irgendwie im Jahr 2020 ist bei mir privat einiges durcheinander gekommen, also einiges durcheinander gekommen ist, eine Untertreibung, mein ganzes Leben steht am Kopf. Ich habe, glaube ich, bisher noch nicht wirklich was erzählt darüber oder ein paar Andeutungen gemacht. Ich arbeite auf jeden Fall gerade an einem neuen Video und da verliere ich am Anfang ein paar Worte darüber. Auf jeden Fall, ja, das Leben scheint immer so geradlinig in manchen Zeiten und es ist ja alles gut und manchmal kommt dann alles durcheinander, wenn man glaubt, es passt alles und ja, wie soll ich sagen, alles ist über den Haufen geworfen und nichts ist mehr so, wie es vorher war und dann, ja, kommen halt verschiedene Projekte auch ins Stocken und bei mir ist so ziemlich alles ins Stocken gekommen, auch dieser Podcast, obwohl ich ihn doch gern immer wieder aufnehmen würde, aber es fehlt dann oft irgendwie die Motivation und die Zeit und die Muße und so weiter. Ja, normalerweise habe ich meine Episoden immer sehr gründlich vorbereitet. Es waren ja eigentlich nahezu alle Themen, also nicht alle, aber beinahe alle Themen doch sehr technisch. Und die muss man natürlich auch entsprechend vorbereiten, beziehungsweise ich habe es auch immer ordentlich vorbereitet, da ich da sonst natürlich nicht so viele technische, sag ich mal, Hintergrundinformationen liefern kann aus dem Stegreif. Ich meine, natürlich weiß ich eine Menge, aber auch nicht alles. Also sind die Podcasts immer vorbereitet. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe mir gedacht, ich nehme mich jetzt einfach einen Podcast auf. Also ich setze mich hin und nehme einfach einen auf. Themen habe ich natürlich genug. Das heutige Thema heißt die 5 Schritte zum guten Mittelmeersegler. Wobei das Wort Mittelmeer kann man sich vermutlich wegdenken, aber ich habe sozusagen mal gedacht, eben mit dem Fokus Mittelmeer, da sozusagen das natürlich aufgrund der Nähe auch mein Stammrevier ist und ich dort auch die meiste Erfahrung habe. Und dann habe ich darüber nachgedacht, naja, was macht das eigentlich aus? Ich werde immer wieder gefragt, naja, wie machst du das und woher weißt du das und was ist wichtig und was muss ich können und wie geht das Ankern und dieses und jenes. Sozusagen die Standardfragen, die sich eigentlich eh jeder stellt und vor allem am Anfang natürlich immer wieder da sind, wo man irgendwie nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, sage ich mal, habe ich darüber nachgedacht, ja, was ist es eigentlich, dass es das ausmacht? Ja, bevor ich da aber dazu komme, gibt es ein paar andere Dinge, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt schaue ich mal so durchs Internet, was mir so einfällt. Also zum einen habe ich vorher gerade erwähnt, ein neues Video, ja, ich arbeite an einem neuen Video, das ist so ziemlich das Einzige, was ich eigentlich technisch, sage ich mal, in den letzten 2 Jahren gemacht habe, sind verschiedene Videos zu produzieren. Das wisst ihr, die die alten Episoden alle gehört haben. Ich habe immer wieder verwiesen auf neue Videos auf YouTube. Seit der letzten Episode, wo ich jetzt nicht genau weiß, wann die war, sind aber sicher einige Filme entstanden. Also möchte ich euch herzlich dazu einladen, in meinen YouTube-Channel zu schauen. Und ja, euch vielleicht die Videos anzusehen und dann natürlich auf Like drücken. Das ist immer ein super Dankeschön. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Es sozusagen, man wird also hier gerankt in Wahrheit einfach nach Klicks und Likes und so weiter. Und ja, wenn man sozusagen, es ist irgendwo sozusagen irgendwann ein kritischer Punkt erreicht, wo man dann automatisch auf die Startseiten und so weiter gereiht wird von den Algorithmen. Und bis dorthin zu kommen, ist aber immer etwas schwierig sozusagen. Ja, also es würde mich natürlich in jedem Fall freuen, wenn ihr euch meine Videos anseht, wenn sie euch hoffentlich natürlich auch gefallen, und dann auf Like drücken und eventuell den Channel subscriben, wie auch immer. Würde mich sehr freuen, also schaut auf meinen YouTube-Channel vorbei. YouTube vergibt jetzt auch seit einiger Zeit, also ein paar Monaten, auch Nick-Candles. Früher war das so, dass die YouTube-Kanäle haben irgendeine kryptische Nummer gehabt. Und das ist jetzt nicht so. Man kann jetzt einen eigenen sozusagen Channel-Handle haben, also so wie das in anderen Social Medien auch ist, also bei Instagram oder in allen anderen hat man normalerweise ja sozusagen einen Nickname, und wenn man dann dorthin geht auf, sag ich mal, instagram.com/BernhardZehler, dann kommt ihr auf mein Instagram. Und bei YouTube ist das jetzt auch so, also mein Handle ist @BHZehler, youtube.com/@BHZehler. Und das ist mein Channel-Handle sozusagen. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich werde den Link unten in die Shownotes dann hineingeben. Ja, was gibt es sonst Neues für alle Segelrennen, Segelregatta-Interessierten? Es ist das Golden Globe Race seit einigen Monaten mittlerweile, also seit September, wenn mich nicht alles täuscht. Im Gange, das Golden Globe Race, das härteste Rennen der Welt, wo Leute mit langsamen Standardbooten, so wie ich es habe, um die Welt fahren, also einmal nonstop herumfahren, und zwar single-handed. Und ja, dieses Rennen ist auf jeden Fall eben, wie gesagt, seit September, glaube ich, im Gange, also schon ziemlich lange. Und ja, gestartet sind 16 Teilnehmer, und von den 16 Teilnehmern sind noch 8 im Rennen, und diese 8 Teilnehmer befinden sich gerade zwischen dem Kap der Guten Hoffnung, das ist also im Süden von Afrika, Kapstadt, und Australien, wo das nächste Gate ist, und zwar in Hobart, das ist auf der Insel Tasmanien, das ist diese kleine Insel unter Australien, ganz im Osten drüben. Und auf dieser Strecke befinden sich die Teilnehmer gerade. Sie haben noch nicht ganz die Hälfte. Das Feld ist ziemlich zerstreut mittlerweile. Ich werde es da kurz abmessen auf der Online. Da gibt es einen Online-Tracker, da kann man sich das anschauen. Und das Feld, das ist jetzt schwer zu messen, nachdem die Erde ja eine Kugel ist. Aber das Feld ist in etwa, grob geschätzt, um 3000 Meilen auseinandergezogen. Wie schon gesagt, es geht also dabei darum, einmal um die Welt zu segeln mit Standardbooten. 8 Teilnehmer sind dabei, und zwar haben wir da an Platz 1, das ist der Simon Kirwan, ein Brite, und der ist derzeit unmittelbar vor Hobart, der wird also die nächsten Tage dort irgendwann ankommen. Es ist so, es gibt dazwischen nämlich ein paar Gates oder Filmdrops, das sind Stationen, wo sie sozusagen Bojen passieren müssen. Sie bleiben nicht stehen, sie gehen nicht an Land, aber sie fahren dort vorbei, und ein Motorboot wird sie eine Strecke, also eine Zeit lang begleiten und interviewen, und da können sie Filme, Briefe und so weiter praktisch abgeben, die sie in der Zeit halt gemacht haben. Und ja, wie gesagt, der Simon, der Brite Simon ist auf Simon Kirwan ist auf Platz 1 derzeit und ist unmittelbar eben ein paar Tage vor Hobart. Kurz dahinter finden wir dann Kirsten Neuschäfer, ist ein deutscher Name, sie ist aber eine, es kommt aus Südafrika, ich glaube aber eben halb deutsch ursprünglich, bin mir aber nicht ganz sicher, ist auf Platz 2. Dann haben wir dahinter den Tommy Abilash, ein Inder, der schon im letzten Rennen auch dabei war, derzeit an dritter Stelle. An vierter Stelle haben wir dann den Michael Guggenberger, ein Österreicher, ein Freund von mir, das ist der, ich habe ihn, glaube ich, schon einmal in einer Podcast-Episode erwähnt. Ich habe sein altes Boot erworben und er ist also da gut im Rennen mit seiner Nuri auf Platz 4, ist die einzige Catch übrigens in dem ganzen Rennen dieses Mal. Dann haben wir auf Platz 5 den Jeremy Backshaw, ebenfalls aus Südafrika. Und dahinter geht es weiter mit Ian Herbert Jones, ebenfalls ein Brite, der befindet sich gerade, also auf halber Strecke kann man sagen, und zwar etwas nördlich, also etwas ein paar hundert Meilen nördlich von Kerguelen Island. Kerguelen Island ist das Island des Südens, sagt man, ist eine französische Insel eben im Southern Ocean. Und ist eben eine, in Wahrheit, also ist man schon bewohnt, aber nur von ein paar Forschern, die dort auf einer Forschungsstation halt forschen. Wen haben wir dann noch auf Platz 7? Dahinter haben wir den Elliot Smith aus den Vereinigten Staaten. Das sind die Teilnehmer, die derzeit noch in der ganz normalen Golden Globe Race Klasse mitfahren. Es gibt dann noch den Guy Waits, ebenfalls ein Brite, der auf Platz 8 ist. Der ist aber in die sogenannte G-Chester Klasse gewechselt. Es ist nämlich den Teilnehmern indirekt gestattet, einmal an Land zu gehen und Landhilfe anzunehmen. Dann kommen sie allerdings in eine andere Klasse, also eine andere Wertung. Der Guy Waits hat nämlich extreme Probleme mit Bewuchs, also Entenmuscheln, Gooseneck Barnacles, wie sie auf Englisch heißen, auf seinem Boot gehabt. Es gibt also auch ein Video auf YouTube, kann man sich anschauen, also massiver Entenmuschelbewuchs. Mit diesen Muscheln wäre es unmöglich gewesen, weiterzufahren. Ursache war dafür, dass er ein offensichtlich falsches Antifouling gewählt hat. Und zwar, er hat eine Kupfermischung, sozusagen Antifouling mit Kupfermischung sozusagen dabei gehabt, was prinzipiell eigentlich gut funktioniert, in diesem Fall allerdings nicht. Da die meisten Antifoulings sind sogenannte Self-Polishing Antifoulings, das heißt, die reiben sich ab, darum muss man sie ja auch nachstreichen alle paar Jahre einmal, oder also kommt auf den Anstrich an, aber alle 1, 2, 3, 4 Jahre muss man die ja so nachstreichen, weil sie eben verloren gehen. Allerdings ist es eine Frage der Geschwindigkeit. Es sind nicht alle Antifoulings für alle Boote geeignet und eben dieser Kupferanstrich, den er da gewählt hat, fragt mich jetzt nicht, welcher das war, es gibt bestimmt einen Artikel, wo man das nachlesen kann, war eben nicht sonderlich geeignet, weil sich der erst bei höheren Geschwindigkeiten abreibt. Es ist insofern recht interessant, weil mit diesen Barnacles oder eben Entenmuscheln gab es in diesem Rennen immer schon Probleme, und zwar im letzten Rennen bereits. Der Finne Tapio Lehtinen, der auch in diesem Rennen wieder dabei war, aber ausgeschieden ist, mittlerweile dazu gleich mehr, hat im letzten Rennen auch massiven Muschelbewuchs gehabt und hat das Rennen aber fertig gefahren, hat aber insgesamt um circa, soweit ich mich jetzt erinnere, 100 Tage länger gebraucht als der erste, und das ist eben zurückzuführen eben auf den massiven Geschwindigkeitsverlust. Auch in diesem Rennen hat es also andere Teilnehmer gegeben, die ebenfalls Probleme mit den Muscheln gehabt haben, und zwar zum einen der Arnaud Geist, ein Franzose, der das Rennen abgebrochen hat und wieder nach Hause fährt, eben genau aus diesem Grund, also massiver Muschelbewuchs, und wenn man zu langsam ist und nicht in einer bestimmten Zeit an bestimmten Gates ist, dann hat man keine Chance mehr. Denn im Moment ist im Southern Ocean ja Sommer und das Wetter unter Anführungszeichen relativ verträglich, aber wenn der Winter kommt, braucht man dort nicht herumsegeln. Folgedessen hat man, also man kann nicht das ganze Jahr sozusagen da unten das Rennen fahren, man hat nur eine gewisse Frist. Die Gates haben eben unter Anführungszeichen nur eine bestimmte Zeit offen, und anschließend ist es nicht mehr gestattet, weiterzufahren. Also natürlich kann jeder weiterfahren, aber er wird nicht mehr gewertet. Wie gesagt, andere Teilnehmer haben auch Probleme gehabt mit den Barnacles, und auch schon im letzten Rennen ist tatsächlich auf jeden Fall eine Frage von Anti-Fouling. Die anderen Teilnehmer, die weiter vorne sind, sind offensichtlich nicht betroffen oder nur sehr wenig betroffen. Man hat das auf dem letzten Gate auch gesehen. Die Gates werden, also das letzte Gate war nämlich in Kapstadt und die Dinge werden auch übertragen, also live übertragen, diese Motorboot-Interviews, von denen ich vorher schon gerade kurz gesprochen habe, das könnt ihr euch live anschauen. Zu folgen ist etwas schwierig, also das Golden Globe Race ist bewusst ja kein super Multimedia-Event, eben um die Kosten niedrig zu halten, weil sobald man hier Multimedia erlaubt, kommen natürlich große Sponsoren, die eben mehr oder weniger den Wettbewerbgedanken dann natürlich auch ein bisschen ruinieren, weil automatisch natürlich die den besseren Sponsor haben, das bessere Material haben und das ist nicht Sinn und Zweck dieses Rennens. Sagen wollte ich aber, folgen kann man dem Rennen natürlich schon. Man muss allerdings immer ein bisschen suchen. Es ist entweder auf YouTube live oder auf Facebook live. Gepostet wird auch alles immer auf Twitter. Also um dem Rennen zu folgen, kann ich nur auf jeden Fall einmal empfehlen, den Twitter-Channel von Golden Globe Race einerseits zu annoncieren. Andererseits gibt es das Hashtag GGR2022. Und wenn man dem Hashtag sozusagen folgt auf Twitter, dann bekommt man immer mit, wenn irgendetwas passiert. Beziehungsweise wenn neue Nachrichten kommen oder eben neue Videos gepublished werden. Und eben, um auf das zurückzukommen, die Interviews auf den Gates werden eben gefilmt, live gestreamt. Und nachher kann man sich natürlich auch die Aufzeichnungen anschauen. Die Aufzeichnungen im Endeffekt landen alle dann auf YouTube. Also wer kein Facebook hat, wie gesagt, auf YouTube sind sie dann auf jeden Fall da. Und da kann man sich das ansehen. Und da hat man eben auch gesehen, teilweise ein paar sozusagen Muscheln, weil eben auch von der Rennleitung das gefragt worden und ist und gefilmt worden ist, weil es tatsächlich offensichtlich ein Thema ist. Ja, es wird sich mancher natürlich jetzt die Frage stellen, ja, wo kommen die Muscheln denn her? Ja, die sind also Muscheln, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt Muscheln sind, aber auf jeden Fall diese Weichtiere haben verschiedene Stadien in ihrem Lebenszyklus. Irgendwie gibt es da Larven, die schwimmen eben im Wasser und die wachsen dann an im zweiten Stadium irgendwann und produzieren dann fürs nächste Stadium irgendwann wieder die Eier und dann fängt das ganze Spielchen von vorn an, so auf die Art und Weise. Auf jeden Fall, die treiben im Meer herum, diese Larven, und zwar insbesondere da, wo das Wasser eben besonders warm ist und kuschelig ist. Und das ist in diesem Fall natürlich alles, was rund um den Äquator ist. Und nachdem die Leute, die Boote dort ja um den Äquator herumfahren müssen, denke ich also, dass dort das insbesondere stattfindet und weniger jetzt in den kalten Revieren. Wer also in Norddeutschland oder England herumsegelt, der wird damit noch keine Probleme haben. Wohlgemerkt muss ich sagen, ich habe im Mittelmeer auch keine Probleme damit. Es ist das Wasser offensichtlich nicht warm genug. Zum Glück muss ich sagen, denn diese Muscheln sind tatsächlich sehr groß. Und also viele Zentimeter groß, die können da 10 Zentimeter groß werden oder sogar mehr und sind also massive Beeinträchtigung und man kann also mit so einem Muschelbewuchs überhaupt nicht fahren. Was gibt es sonst Neues im Regatta-Bereich oder im Profi-Rennbereich? Das ist nämlich das Ocean Race. Das ist das, was früher das sogenannte Volvo Ocean Race war. Heißt jetzt nur mehr Ocean Race oder The Ocean Race. Startet auch wieder. Da gibt es eine Edition 2022-23. Und der erste Leg startet in, ich bin ja gerade auf der Homepage, in genau 27 Tagen. Das Ocean Race ist im Gegensatz zum Golden Globe Race ein völlig anderer Rennmodus. Und zwar zum einen wird hier mit Formel 1 Rennbooten gefahren, also mit den schnellsten Rennbooten der Welt. Und es ist ein Teamwettbewerb, das heißt also auf jedem Boot sind also mehrere, ist eine ganze Mannschaft drauf und gesegelt wird ebenfalls natürlich um die Welt, allerdings nicht nonstop, sondern in einzelnen Etappen und gibt es eben verschiedene Zwischenstationen, wo dann auch sogenannte Import Races stattfinden, also wo die Teilnehmer dann eben um zwei Bojen fahren, insgesamt 6 Mal normalerweise. Ich denke, das wird bei der heurigen Ausgabe, also bei der diesjährigen und 2022/23 Ausgabe genauso sein wie in den letzten Jahren. Sehr spannend zum Zuschauen. Das Ganze ist multimediamäßig super zu verfolgen. Jedes Detail wird also übertragen, kann man sich live im Internet anschauen, in Top-Qualität und so weiter. Ist tatsächlich super zu verfolgen und ebenfalls extrem spannend, aber ist eben ein komplett anderer Race-Modus und da steckt natürlich auch finanziell was ganz anderes dahinter, muss man sagen. Also diese Boote, mit denen die hier fahren, da kostet ein neues Boot, reden wir da von 5, 6 Millionen Euro, nur das Boot alleine. Und dann muss man sich natürlich alles andere auch noch dazu denken, was da dabei ist, ist also mit oder beziehungsweise ohne Sponsoren unmöglich zu finanzieren. Aber der Vorteil für uns Zuseher ist natürlich, dass man da eben super zuschauen kann und jedes Detail mitbekommt. Und auch von den Passagen, glaube ich, werden immer wieder, also werden live Dinge übertragen, wenn sie also die Lakes fahren, wo sie am offenen Ozean sind. Aber dank Satellitenkommunikation ist das ja heute auch nicht mehr so ein Problem. Ich selber bereite auch eine größere Reise vor für nächstes Jahr. Ich habe es ja eingangs schon erzählt, dass bei mir einiges durcheinander gekommen ist und also beziehungsweise massiv durcheinander gekommen ist. Und so bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich eventuell nächstes Jahr eine größere Reise mit dem Boot unternehmen werde. Eigentlich, also ihr wisst das, alle, die meine Podcasts in der Vergangenheit schon verfolgt haben, ich habe schon öfters davon gesprochen, ich habe dieses Boot ja eigens zu diesem Zweck angeschafft. Und jetzt wird es also Zeit, das Projekt schon langsam in die Tat umzusetzen. Dafür sind aber doch noch jede Menge Vorbereitungen notwendig. Also es ist jetzt noch nicht hundertprozentig fix, aber ich sage mal zu 99,9% wird das Ganze stattfinden. Wo geht's hin? Ja, genau dort, wo ich eh immer schon behauptet habe, dass ich hinfahren möchte, also in den Nordatlantik. Ich nenne jetzt da ein paar Ziele, so wie Island, Färöerinseln, Norwegen, Svalbard, Grönland, so in diese Richtung. Eine genaue Route habe ich jetzt noch nicht festgelegt. Das wird, beziehungsweise bin ich gerade dabei, das Ganze zu planen. Ist doch eine ziemlich große Reise. Vorzubereiten ist am Boot natürlich auch einiges, da es ein ziemliches Unternehmen ist, muss also das Boot entsprechend ausgestattet sein. Also sehr viel von der Ausstattung ist ja, also ich arbeite an der ganzen Sache ja jetzt schon seit 2 Jahren, also seitdem ich dieses Boot habe. Aber es ist doch noch einiges zu tun. Aber dafür werde ich vielleicht auch einmal, weil es manche interessiert, einen Podcast vorbereiten, wo ich die einzelnen Details sozusagen erzähle. Die massivsten Änderungen, die ich bisher vorgenommen habe, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das in irgendeinem von den Podcasts einmal erzählt habe, sind, dass ich das komplette Großsegel, also es ist ein neues Großsegel und ich habe dafür aber auch die gesamte Anlage tauschen müssen. Es ist ein neuer Baum, eine neue Mastspur und sämtliche Leinen, alles komplett neu. Und die gesamte Elektronik ist neu an Bord, ein Bussystem mit NMEA 2000, also ich habe Raymarine genommen, es ist also heißt SeaTalk NG, SeaTalk Next Generation, aber ist eben NMEA 2000 oder basiert auf einem NMEA 2000 Standard. Das ist ebenfalls alles komplett neu. Und wie gesagt, vielleicht werde ich da mal einen eigenen Podcast produzieren, wo ich das alles erzählen werde, wie da was aussieht. In meinen Videos habe ich teilweise auch die Dinge hergezeigt. Also es gibt jetzt kein Video, wo alles komplett vorgestellt wird. Aber in irgendeinen von den letzten Videos von heuer habe ich zum einen das Interieur im Boot hergezeigt. Also wenn ihr eine Führung durch das Boot haben wollt, dann war das in dem Film Puller und Zurück. Puller und Zurück, da war das. Und was habe ich noch? Ja, die Elektronik. Ja, die Elektronik habe ich auch vorgestellt. Das kommt aber in keinem Video vor, fällt mir gerade ein. Das habe ich zwar gefilmt, aber ist noch nicht in einem Video. Also das wird irgendwann demnächst auch veröffentlicht. Muss ich erst machen. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt und beinahe eine halbe Stunde schon verbraten. Also möchte ich vielleicht doch zum Kernthema kommen. Zumindest das Kernthema, was ich erzählen wollte. Und das Thema heißt 5 Schritte zum guten Mittelmeersegler. Was braucht man dafür eigentlich? Ja, und da schaue ich jetzt auf meinen Notizzettel. Das ist eigentlich das Einzige, wofür ich mir Notizen gemacht habe. Da stehen aber genau genommen nur 5 Wörter und die Überschrift drauf. Und der Schritt Nummer 1 heißt manövrieren. Und damit ist gemeint Bootshandling, und zwar Bootshandling unter Maschine. Das ist das Um und Auf, das man mit der Maschine manövrieren kann. Man braucht es immer. Die Häfen im Mittelmeer sind durchaus klein, in jedem Fall aber eng, also auch wenn es große Häfen sind, also ich spreche hier von den Yachthäfen natürlich, auch die großen Yachthäfen werden eng da, wo die Boote sind. In Kroatien, die größte Marina ist in Sukošan mit über 1500 Wasserliegeplätzen und es ist schon eine ziemlich große Marina, aber im Detail dann in die Boxengassen hineinfahren, da wird es eng. Man muss also sein Boot beherrschen, aber natürlich nicht nur in den riesigen Marinas, sondern auch egal wo man hinkommt, man muss in den Häfen das Boot drehen, wenden, mit dem Wind umgehen können und so weiter. Und wenn man nicht in einem Hafen ist, sondern am Ankerplatz, sollte man auch dort sozusagen sein Boot beherrschen für alle möglichen Dinge, die man dort halt macht. Also nicht nur fürs Anker hineinschmeißen, sondern vielleicht möchte man vorher eine Runde drehen und sich das genau anschauen. Und oder vielleicht möchte man, wenn man in einem anderen Revier ist, mit dem Heck an, sozusagen an Land festmachen oder an einer Mauer oder an dem Felsen oder sonst irgendwie oder umgekehrt. Auf sozusagen schwedische Art und Weise anlegen, dass man eben hinten einen Zweitanker als Heckanker ausbringt und dann vorne mit dem Bug an Land festmacht, also nicht mit dem Bug selbst, aber mit Bug Richtung Land natürlich mit einer Leine irgendwo an einem Felsen festmacht oder so. Ja. In jedem Fall muss man dafür das Boot einfach beherrschen und manövrieren können damit. Und das ist meiner Meinung nach eins sozusagen der allerwichtigsten Dinge. Wie gesagt, ich habe eine Liste mit 5 Dingen, aber damit beginnt es einmal, dass ich das Boot einfach beherrsche oder die Boote. Und dazu, sage ich mal, um dorthin zu kommen, braucht man, sage ich mal, 2 Dinge. Das eine ist, man braucht natürlich die Übung, sprich die entsprechende Erfahrung. Wenn ich alle 2 Jahre mal eine Woche mit dem Boot unterwegs bin, dann wird man das natürlich nicht lernen, das ist schon klar. Also umso öfter man fährt, umso besser. Das zweite ist aber auch, dass man sozusagen die Physik oder die Mechanik versteht, wie ein Boot funktioniert einfach. Warum macht ein Boot diese oder jene Bewegung, wenn man das Ruder so oder so einschlägt und wenn man die Maschine vorwärts oder rückwärts laufen hat? Welche Bewegung macht das Boot, wenn der Wind dann plötzlich von der Seite oder der Seite kommt und so weiter? Also sozusagen, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert und man übt dann weiß man sozusagen, dann macht man intuitiv die richtige Handlung und man muss eben nicht mehr drüber nachdenken. Beim Autofahren, wenn man ein Schaltgetriebe hat, muss man in der Regel auch nicht drüber nachdenken, wie man jetzt vom zweiten in den dritten oder vom dritten in den vierten Gang schaltet. Das macht man einfach automatisch und man denkt gar nicht drüber nach. Und genauso muss es beim Boot auch sozusagen werden. Und wenn man das hat, dann hat man mal meinen Punkt 1 erledigt sozusagen. Punkt 2 ist das Wetter. Das Wetter ist die große Unbekannte in der ganzen Geschichte. Wir haben sozusagen in der ganzen Segelgeschichte, wir haben natürlich super Wettervorhersagen mittlerweile, oder ich sage, zum Glück haben wir eigentlich super Wettervorhersagen, die fast immer passen, aber hundertprozentig wird das natürlich trotzdem nicht stimmen. Das heißt, man hat immer trotzdem eine gewisse Unbekannte dabei, mit der man dann umgehen muss oder mit der man rechnen muss. Also hundertprozentig verlassen kann man sich in der Regel nie, je nach Wettersituation. Es gibt natürlich, sage ich mal, klassische Standard-Wettersituationen, wo man sehr genau weiß, was passiert. Und dann gibt es natürlich andere, die ein bisschen unsicherer sind. Da muss man dann halt vorsichtiger sein. Auf jeden Fall, das Wetter ist das Um und Auf, dass man, sage ich mal, das Wetter versteht und ein Gefühl dafür hat, für die Wetterabläufe. Und das Allerwichtigste ist eben, meiner Meinung nach, gerade in der heutigen Zeit, überhaupt wenn man im Küstenbereich unterwegs ist, dass man einfach sich einen Wetterbericht besorgt, einen professionellen Marinewetterbericht, gibt es überall alles online. Und diesen Wetterbericht liest und auch versteht. Also es geht nicht nur darum, ihn zu lesen, sondern es geht auch darum, den Wetterbericht einfach zu verstehen und richtig interpretieren zu können und abzuleiten, was bedeutet das eigentlich für mich. Und irgendwann einmal muss ich, sage ich mal, so weit sein, dass wenn ich das lang genug betreibe, dann weiß ich schon, ohne dass ich einen Wetterbericht gelesen habe, was ich aber trotzdem natürlich bis heute immer noch tue, natürlich. Ja. Aber es gibt viele Wettersituationen, wo ich genau weiß, einfach aus der Erfahrung, aus der Beobachtung, jetzt passiert das, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das automatisch. Weil die Wetterabläufe sind vom Konzept her bei uns immer dieselben. Also es ist nicht jeden Tag eine Überraschung, sondern es gibt einfach gewisse Muster, Wettermuster, die immer wieder ablaufen und die sich immer wieder wiederholen. Ja? Und das ist, diese Wettermuster für das Revier, in dem man unterwegs ist, zu kennen, meiner Meinung nach, ist das Um und Auf. Das ist besonders wichtig. Und insbesondere, ich habe in der Überschrift geschrieben, Mittelmeer, Segler, und das ist insbesondere im Mittelmeer wichtig, also es ist grundsätzlich natürlich in allen Meeren wichtig, aber man sollte es nicht unterschätzen, welche Bedeutung das im Mittelmeer hat. Das Mittelmeer ist bekannterweise ja ein Binnenmeer rundherum, mit, also vor allem im Norden mit Gebirgen umgeben, und es ist kein besonders großes Meer, es ist also ein relativ kleines Binnenmeer. Und genau aus diesem Grund kann das Wetter sehr rasch, sehr unangenehm umschlagen. Wesentlich mehr als wenn man mitten am Atlantik ist. Da kann das Wetter natürlich auch schlecht werden, aber es wird nicht in der Sekunde ohne Vorwarnung umschlagen normalerweise. Das kann einem im Mittelmeer schon passieren, also in der Sekunde natürlich auch, aber auch nicht, aber es kann durchaus innerhalb von wenigen Minuten oder, sage ich mal, 10, 15 Minuten kann es von da auf dort gehen. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das kann im Sommer ganz genauso passieren wie im Winter. Also die meisten sind natürlich im Sommer unterwegs. Und genau aus diesem Grund, weil das eben unterschätzt wird, weil im Katalog die Bilder immer blau sind mit blauem Wasser und weil das Mittelmeer tatsächlich ja sehr schön mit blauem Wasser sein kann und ist es natürlich auch oft im Sommer, kann es aber trotzdem sehr giftig umschlagen, nämlich genau eben auch wegen der hohen Temperaturen, die Gegensätze, dann vielleicht Gewitterneigung und so weiter. Also da passiert durchaus immer wieder was und jedes Jahr landen im Mittelmeer genügend Yachten auf den Stränden, weil irgendjemand irgendwo etwas unterschätzt hat und dann sich in der Situation auch nicht gewusst hat zu helfen und so weiter. Gut, also mein Punkt 2, lerne das Wetter kennen, verstehen und damit umzugehen. Punkt 3, ankern. Was man in der Zeit auf dem Segelboot machen möchte, ist natürlich verschieden. Natürlich gibt es die von Marina zu Marina fahren und jeden Tag in Restaurants essen gehen. Für die ist das vielleicht weniger wichtig. Aber das Schöne mit so einer Segeljacht ist ja, dass man eben genau das nicht machen muss. Man kann zwar, aber man muss nicht. Sondern man kann eben auch in sehr schönen Buchten ankern. Dafür muss man aber das Ankern einfach beherrschen. Gerade im Sommer stellt das durchaus eine Herausforderung dar, weil eben, sage ich mal, so wie es im heurigen Jahr war, also das heurige Jahr war meiner Erfahrung nach das schlimmste Jahr überhaupt in der ganzen Zeit. Also ob es tatsächlich das Schlimmste war, weiß ich nicht, aber im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren war es heuer eine Katastrophe, also sprich extrem überfüllt. Bis zu einem gewissen Grad war das verständlich, weil nach den vorangegangenen zwei Corona-Jahren, wo sich sehr viele ja einfach nicht rausgetraut haben, weil es irgendwie kompliziert war und nicht, ja, und man hat also einige Hürden nehmen müssen, sagen wir mal so, sind jetzt doch sehr viele wieder oder mehr, als sie normalerweise, also im Schnitt meine ich jetzt, fahren würden, waren also unterwegs. Wie dem auch sei, das Mittelmeer ist natürlich im Sommer immer schon voll gewesen und das stellt in manchen Buchten natürlich doch eine ziemliche Herausforderung dar, dass man zum einen jetzt da dann noch irgendwo einen Ankerplatz findet und dann auch noch den Anker richtig hineinbringt. Ich möchte jetzt nicht erklären, wie das funktioniert. Dafür gibt es ja einige Anker-Podcasts oder über das Ankern habe ich schon einige Worte verloren. Vielleicht bereite ich auch mal irgendwie was Neues vor, wie dem auch sei. Ich möchte nur sagen, im Prinzip Ankern ist was besonders Wichtiges, dass man das kann, dass man drauf hat, dass man sieht, wie, wo ist ein guter Platz und dass man auch weiß, wann habe ich genug Kette und hält der Anker, brauche ich eine Landleine oder brauche ich keine Landleine und dass man sozusagen diese Entscheidungen, wann mache ich das so, wann mache ich das so, einfach dann im Laufe der Zeit eben aus Erfahrung und Intuition einfach richtig macht, beziehungsweise so macht, dass alles gut funktioniert und dass man auch gut schlafen kann. Der nächste Punkt 4 auf meiner Liste ist andere Reviere kennenlernen. Natürlich beginnt man in irgendeinem Revier einmal zu segeln und gerade am Anfang fährt man dann natürlich gern immer wieder an dieselben Stellen hin, ist ganz verständlich, weil da weiß man schon, wie der Hase läuft und so weiter. Es ist aber dennoch so, und ich war im gesamten Mittelmeer schon unterwegs, also auf der Afrikaküste nicht, aber sagen wir mal im europäischen Mittelmeer, so ziemlich in allen Ländern. Das sind doch die Gegebenheiten immer ein bisschen anders. In jedem Land gibt es ein paar, ein paar andere Gebräuchlichkeiten, wie man dort anlegt, wie man dies tut, wie man jenes tut. Die Mentalität ist ein bisschen unterschiedlich von den Menschen, die dort sind. Die gesamten Gegebenheiten sind nicht in jedem Land gleich, halt, sondern ein bisschen verschieden. Und das fordert einen natürlich als Segler heraus. Auf der anderen Seite lernt man dadurch auch etwas und das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Ja? Also die anderen Reviere nenne ich genau deshalb, nicht damit man einfach woanders war, sondern weil man dadurch einen breiteren Horizont kriegt, weil man sozusagen kennenlernt, aha, das geht anders auch oder man kann dieses oder jenes, sage ich mal, Anlegemanöver zum Beispiel anders auch machen. Es gibt andere Dinge, die einfach gebräuchlich sind und so weiter. Also das erweitert seinen Horizont und man kriegt dadurch eine größere Vielfalt an Möglichkeiten, die man zur Hand hat, die man dann in einem anderen Revier auch wieder verwenden kann, wenn man mal in eine schwierige Situation eben kommt und drauf findet, was mache ich da jetzt? Und wenn ich das vorher schon gesehen habe, also ich sage jetzt mal so zum Beispiel, in Griechenland, in engen Häfen ist es durchaus üblich, dass man am Backel liegt, sagt man, also sozusagen wo eine Yacht auf die nächste und auf die nächste festmacht, weil die Hafenmauer einfach so kurz ist, da legen sich die Yachten einfach nebeneinander. Das kennt in Kroatien überhaupt niemand. Das ist in Kroatien absolut unüblich und sieht man nur ganz, ganz selten, weil die Leute das nicht wissen, ganz einfach, oder die meisten wissen das nicht oder kennen das einfach nicht, ja. Und wenn man dann aber irgendwann einmal doch in die Situation kommt, dass man jetzt um jeden Preis da festmachen will, möchte, muss, warum auch immer, dann kann man diese Möglichkeit aber durchaus benutzen, ganz einfach. Auch in Kroatien verbietet einem ja niemand. Also natürlich muss man den Nachbarn fragen und so weiter, aber das ist jetzt sozusagen eine Feinheit. Ich meine jetzt nur eben vom Konzept. Wenn man verschiedene Dinge gesehen hat, umso mehr man gesehen hat, umso mehr Möglichkeiten hat man in seinem Repertoire, um eben in schwierigeren Situationen eben dann daraus eben schöpfen zu können. Und dann komme ich da zu meinem letzten und fünften Punkt und den habe ich da auf Englisch hergeschrieben mit Surveying und damit meine ich sozusagen Erkennen der Landschaft und des Seegrundes und das ist dann, also wenn man das dann kann oder weiß, worauf es ankommt, dann ist man sozusagen in der Königsklasse angekommen, nenne ich jetzt mal so. Und zwar geht es da darum, dass man ja nicht nur da ankern kann, wo ein Anker im Hafenhandbuch eingezeichnet ist. Und das muss einem bewusst sein. Es gibt doch wesentlich mehr Ankerplätze. Und ich sage mal, als Beginner, wohlgemerkt, habe ich genauso begonnen. Da hat man eben sein Hafenhandbuch und dann liest man nach, wo sind die ganzen Buchten, wo sind die Anker eingezeichnet, liest sich das durch. Und dort fährt man dann hin und ankert dann dort. Gemeinsam im Hochsommer mit noch 10 anderen natürlich, weil die alle dieselbe Vorgehensweise haben. Das heißt aber nicht automatisch, dass es nicht noch andere Ankerbuchten gibt, wenn man nämlich jede einzelne, also tatsächlich jede einzelne Bucht einzeichnen würde, dann wären die Hafenhandbücher wesentlich dicker. Zum einen und zum anderen ist sozusagen das Ankern, also es gibt natürlich Buchten, die sind wesentlich besser geeignet, dann gibt es Buchten, die sind wesentlich schlechter geeignet, aber nur weil sie nicht gut oder weil sie schlechter geeignet ist, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem dort ankern kann. Und das ist eben genau das, was ich jetzt mit Surveying meine, dass man eben erkennt, wo Buchten sind, eben anhand der Landschaft zum Teil kann man das sehen, und dass man dann dort erkennt, ob man auf dem Boden überhaupt ankern kann. Also und dazu muss man eben hinfahren und die Situation beurteilen, sage ich mal. Wie ist die Bucht, und wie ist der Meeresgrund? Muss man herumfahren? Braucht man Geduld natürlich auch? Ja? Also es ist nicht so, dass man jetzt in eben eine unbekannte Bucht fährt und dann in der nächsten Sekunde einen guten Platz finden wird, weil wenn die Plätze dort so einfach zu finden wären, wären sie vermutlich doch im Hafenhandbuch drinnen. Das heißt, man braucht ein bisschen Geduld, muss sich das anschauen und es wird auch Misserfolge geben. Ja? Also das heißt, man wird durchaus in die eine oder andere Bucht kommen, wo man feststellt, okay, da gibt es jetzt einfach keinen Platz, weil aus verschiedenen Gründen, zu seicht, einfach Felsgrund oder sonst irgendetwas. Abgesehen natürlich davon, dass das Wetter passen muss, aber das ist für jeden Ankerplatz sowieso selbstverständlich. Ja, und das ist, wenn man das sozusagen drauf hat und man kann das sehr wohl, also vor allem im Mittelmeer funktioniert das, da man auf den Ankergrund hier hinunter sieht, weil das Wasser klar genug ist natürlich, nur hinuntersehen, also wenn ein Wind geht und so weiter, wie gesagt, so einfach ist es nicht. Also man muss schon wissen, was man tut, aber ich kann euch eben aus meiner Erfahrung sagen, dass es möglich ist. Und ich war heuer auch unterwegs, auch im Sommer, im August. Da gibt es auch ein Video dazu und das Video heißt, jetzt habe ich vergessen, wie mein eigenes Video heißt, Sailing off the beaten tracks in August, also sozusagen Segeln abseits der Touristentrampelpfade im August. Und ich war in einigen Buchten, wo eben keine einzige andere Yacht war und das im August. Aber das hat natürlich eine sozusagen, wie gesagt, Geduld und Spucke. Also ich habe einige Dinge vorher auf der Karte angeschaut, habe mir die markiert, bin halt dann von einem Punkt zum nächsten gefahren. Da waren dann zuerst einmal 3 dabei, die sowieso ausgefallen sind aus verschiedenen Gründen. Und dann kommt man irgendwo hin und sagt, ja, da schaut es gut aus und dann hat man vielleicht auch Glück. Ja, und das sind meine 5 Punkte zum guten Mittelmeersegler. Wie gesagt, ich unterstelle, dass das natürlich auch für andere Meere gibt. Ich möchte das noch einmal zusammenfassen. Also Schritt 1, lerne manövrieren mit deinem Boot und zwar mit der Maschine. Wenn man irgendwann einmal draußen ist und auf offener See, dann kann eigentlich eh schon fast nichts mehr passieren, aber manövrieren auf engem Raum, im Hafen, in der Bucht, zwischen den anderen Booten, in die Nähe von Felsen fahren, um die Tiefe zu loten und sonstige Dinge, da muss man eben das Boot beherrschen und wissen, was es tut. Schritt 2, verstehe das Wetter so, dass du eben die Situation richtig einschätzen kannst, was passiert heute, was wird morgen passieren, passiert in der Nacht keine Katastrophe, oder eben was in der Nacht passieren wird und so weiter, dass man sich eben hier auch verlassen kann auf sein eigenes Wissen und dann nicht die ganze Zeit oder die ganze Woche schlecht schlaft. Es gibt genug Leute, ich kenne einige, die dann nach der Segelwoche beinahe eine Woche Urlaub Erholung bräuchten, weil die Segelwoche eben so ein Stress war, unter anderem eben wegen dem Wetter. Schritt 3. Lerne richtig zu ankern, zu erkennen, wo ist der richtige Ankerplatz, wann hält der Anker tatsächlich oder hält er eben tatsächlich, brauche ich eine Landleine, ja, nein, wo, wie mache ich das und so weiter. Schritt 4, erweitere deinen Horizont, deinen seglerischen, indem du einfach andere Reviere besuchst, also einfach mal da, einmal in Kroatien, Italien rüber, Mallorca, Spanien, Griechenland, ja, diese Dinge einfach ausprobieren, dann überall sieht man ein bisschen was anderes, überall sind die Gegebenheiten einfach ein bisschen anders. Letzter Schritt 5, lerne aus der Geografie zu lesen und zu beurteilen, ob die Plätze gut fürs Ankern sind, also Grundbeurteilung und eben Landschaftsbeurteilung, kann sehr viel herauslesen. Man muss das aber trainieren und man muss irgendwann beginnen. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwo in eine Ankerbucht fahrt, auch wenn jetzt, sag ich mal, das Hafenhandbuch gesagt hat, hier kann man ankern, dann kann man in der Regel auch ankern, aber dann schaut euch bewusst an, wie sieht denn das aus von her oben? Man sitzt ja auf dem Boot und nicht am Seegrund. Von her oben sieht es immer ein bisschen anders aus. Wie sieht denn das aus von her oben? Und dann, wenn ihr im Sommer unterwegs seid, dann nehmt euch die Taucherbrille und geht eine Runde schwimmen und schaut euch an, was ist denn das da unten? Und wenn man das wiederholt, immer wieder macht, dann weiß man irgendwann, aha, wenn das von her oben so oder so aussieht, dann wird es wohl dieser oder jener Grund sein. Ja, das ist der Trick dabei, unter anderem, also nicht nur, aber unter anderem. Und ja, das sind meine 5 Schritte. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch oder es inspiriert euch etwas und ihr könnt damit etwas anfangen und bei eurem nächsten Segeltörn gleich benutzen. Ich werde jetzt voraussichtlich, also Ende des Jahres vor Silvester, noch wieder hinunterfahren, ein bisschen herumsegeln. Ich habe mir ein persönliches Weihnachtsgeschenk gemacht, dass ich unerwarteterweise schon bekommen habe, obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich bekomme sie erst im März. Und zwar habe ich mir ein Kuttersegel, also einen Kutterfock gekauft. Ich habe vorne eine sehr große Genua und ihr wisst ja, wie das ist bei den Rollsegeln. Wenn man die einrollt in der Zeit, hat man da vorne dann so eine dicke Wurst, was überhaupt bei Amwindkursen zur ziemlichen Strömungskatastrophe führt und verschiedene andere Nachteile hat. Also habe ich mir eine Kutterfock gegönnt. Das ist ein deutlich kleineres Segel, das ich am Kutterstag hinten setzen kann mit Starkreitern und das dann eben optimal steht, weil es eben keinen Rollwurstel vorne eben hat. Sie gehen nur ganz wegrollen und Kutterfock hin. Und ja, da bin ich schon gespannt, werde ich jetzt im Jänner, Ende Dezember, Jänner ausprobieren. Ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten und vielleicht gelingt es mir ja doch ein paar Podcasts aufzunehmen. Sie lenken einem nämlich auch sehr schön ab von verschiedenen anderen Gedanken, die einem so hervorgehen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff Captain Mannschaft. Vielen Dank.